Herzlich willkommen bei Überall Geschichte.
Schön, seid ihr dabei. Damit ihr keine Folge verpasst, könnt ihr unseren Podcast abonnieren und uns auf Instagram und LinkedIn folgen.
Oder ihr besucht uns auf überallgeschichte.info und tragt euch dort für den Newsletter ein. Und bewertet uns überall dort, wo es Podcasts gibt.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Why history is important.
No, I agree, history is very important.
Now, looking back as a historian,
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Überall Geschichte. Herzlich willkommen, Mirko.
Ja, hallo Alan.
Freut mich sehr, dass wir heute hier sind und über ein Thema reden, das sehr interessant ist. Wem gehört eigentlich das Kulturerbe von Afrika? Wem gehören die Statuen, die Masken, der Schmuck, die in unseren Museen lagern? Und wem gehört der legendäre Schatz von Samori Touré? Das sind Fragen, die uns heute beschäftigen. Wir reden über koloniale Raubzüge, über Samori Touré und sein Reich in Westafrika. Wir reden über die Rolle von Militärs, Kunsthändlern, Museen und Wissenschaftlern bei der Plünderung Afrikas. Und ja, wir fragen uns, wie gehen wir eigentlich heute mit all diesen Fragen um?
Ja, Alan, das ist ein wichtiges Thema, du hast es gesagt. Und es ist ein großes Thema, ein auch sehr aktuelles Thema. Ich habe da großen Respekt vor. Da gibt es ganz fantastische Forschungsarbeiten. Und ich freue mich, dass wir heute in diese Folge ein bisschen eintauchen werden und dieses Thema ergründen.
Und du hast ein Zitat mitgebracht, das ich kurz vorlesen möchte. Es stammt von Heinrich Umlauf. Das war der Direktor der berühmten deutschen Kunsthandlung in seinem Namen. Umlauf hieß die. Und das war aus einem Katalog über die kamerunische Sammlung dieser Kunsthandlung. Und der Mann sagte, wenn man das reiche Material an Götzenbildern, Masken, Schnitzereien, Trommeln, Waffen, Haushaltsgegenständen und so weiter betrachtet, könnte man meinen, dass solche Dinge leicht zu beschaffen sind. In Wirklichkeit ist die Situation jedoch ganz anders. Die Afrikaner hängen sehr an ihren Dingen, insbesondere an alten, geerbten Familienstücken. Unter normalen Umständen lassen sie sich kaum dazu überreden, alte Masken und heilige Gegenstände wegzugeben. Nur in Kriegszeiten oder im Falle großer Expeditionen sind die Bedingungen günstiger, wenn die Macht einen gewissen Druck ausübt. Das ist das Zitat dieses Kunsthändlers in dem Sinn. Und das stammt aus einem Katalog, der 1914 an Museen in aller Welt verschickt wurde, um auch die Sammlung zu bewerben. Und heute können mehr als 300 Werke in der Sammlung des Britischen Museums und mehr als 1000 im Ethnologischen Museum in Berlin dieser Umlauf-Kunsthandlung zugeordnet werden. Und ja, damit sind wir mittendrin, auch im Denken, das beim Thema der heutigen Folge immer wieder hervortreten wird.
Ja, Umlauf steht natürlich stellvertretend für ganz viele prominente Anthropologen, Kunsthändler des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Und das Zitat zeigt ja auch relativ deutlich, dass die unumwunden Zugaben, dass sie ja diese Plünderungen, diese Raubzüge als die effizientesten Wege ansahen, um sich einzigartige Stücke der afrikanischen oder generell der außereuropäischen materiellen Kultur zu sichern, auch wenn das halt eben mit Krieg und Leid verbunden war. Und du hast es schon ein bisschen angeteasert heute, vielleicht speziell, wir versuchen, drei Geschichten zu erzählen, die in einer einzigen verwoben sind. Also es wird ganz allgemein um diese Raubzüge der imperialen Mächte in Afrika gehen. Und wir schauen uns dazu auch einen ganz konkreten Fall an, nämlich den von Samori Touré und seinem Schatz. Und wir versuchen dann als drittes diese Geschichte des Raubs und der Plünderung mit einer aktuellen Debatte zu verknüpfen, nämlich eben jener um Restitution von Kulturgut, um die Rückgabe von Objekten an Herkunftsgemeinschaften, denen diese Stücke einst geraubt wurden. Und du hast es auch gesagt, das betrifft zahlreiche Museen in Großbritannien, in Frankreich, Deutschland, Belgien, aber auch Länder wie die Schweiz, die per se keine Kolonien hatten, sind natürlich von diesem Thema betroffen. Auch hier lagern Stücke, die über koloniale Expeditionen nach Europa gelangten. Und in Frankreich gab es ja auch vor mittlerweile 7 Jahren diesen Bericht von Felwin Sach und Benedikt Savoy, die 2018 ihren Bericht über die Restitution afrikanischer Kulturgüter zuhanden von Emmanuel Macron verfasst haben und damit auch ja, diese internationale Debatte über die Rückgabe von Kulturgut nochmal so richtig auch in den Fokus der Öffentlichkeit gebracht haben. Ja, Alan, lass uns loslegen.
Du hast gesagt, das ist ja nicht nur ein französisches Thema. Da gab es diese Pionierarbeit dieser Forscherin, aber inzwischen ist das in der öffentlichen Debatte in vielen westlichen Ländern angelangt. Stichwort die Benin-Bronzen, die an Nigeria zurückgegeben werden sollen. Das ist ein Thema, das auch in der Schweiz aktuell ist, in Deutschland sowieso, auch in Großbritannien. Es ist überall. Und ja, lass uns vielleicht mit dem Big Picture anfangen, mit dem Kontext dieser kolonialen Raubzüge. Wann beginnt diese Zeit? Was sind da die größeren Bögen, die man sehen muss, wenn man sich dieser Frage annähert?
Ja, der Beginn, würde ich sagen, frühes 19. Jahrhundert. Das sind tausende solcher Raubzüge, Expeditionen, die da stattfinden, ist immer eine asymmetrische Geschichte, also sehr ungleiche Voraussetzungen, die da aufeinandertreffen, also die europäischen Kolonial-Imperialmächte, allen voran die Briten, die Franzosen, später dann auch die Deutschen, die Belgier, die beginnen da auf dem afrikanischen Kontinent ihre Expansionen. Da gibt es auch ganz bekannte Beispiele, Blockade von Makka durch die East India Company 1820, der französische Angriff auf Algier 1830 und das sind so die ersten großen Strafexpeditionen, die dann auch zur militärischen Regel wurden, also diese Strafexpeditionen, da kommen wir gleich noch drauf, was das auch bedeutet. Und das wurde eigentlich von allen europäischen Mächten praktiziert. Also da gibt's durch das ganze, vor allem 19. Jahrhundert hindurch, ja eine Reihe von Kriegen, von Expeditionen, auch nicht nur in Afrika, also auch in Asien, in China 1860, Korea 1866, dann in Afrika, Äthiopien 1868, ja, bis eben zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben sich eigentlich alle europäischen Mächte an diesen Expeditionen und Expansionen beteiligt.
Wo dann auch eben Kunst, Kulturgut mitgebracht wurde, in Anführungszeichen. Und wir reden heute vor allem über Afrika und die Hochphase dieser Raubzüge, diese kolonialen Raubzüge in Afrika war die Folgezeit nach der Berliner Konferenz. Was war die Berliner Konferenz? Das war auch die sogenannte Kongo-Konferenz, fand 1884 statt bis 1885 in Berlin auf Einladung von Otto von Bismarck, dem damaligen deutschen Reichskanzler. Und diese Konferenz, die hat dann mit einem Schlussdokument geendet, der Kongo-Akte. Und das war faktisch die Grundlage für die Aufteilung Afrikas unter den europäischen Großmächten. Das war der Startpunkt für den sogenannten Wettlauf um Afrika, als sich dann diese großen europäischen Mächte darum bemühten, sich ein möglichst großes Stück vom Kuchen abzuschneiden, da in Afrika sich möglichst eigene Kolonien zu raffen. Und was ist denn danach passiert, jetzt auch im Hinblick auf unsere Fragestellung?
Ja, was dann beginnt, ist von Dan Hicks, einem Anthropologen, auch als World War Zero beschrieben worden. Als quasi ein Weltkrieg avant la lettre, der über 30 Jahre lang auf dem ganzen afrikanischen Kontinent geführt wurde. Und Hicks sagt eben, dass das nicht eine Abfolge von Mikrokampagnen und kleinräumigen Expeditionen gewesen sei, sondern eben ein zusammenhängender großer Krieg. Ist ein nicht ganz unumstrittenes Konzept, muss man sagen, weil, wenn wir uns dann den Ersten Weltkrieg anschauen, das ist ein Krieg unter gleichen Armeen und auf dem afrikanischen Kontinent waren das natürlich sehr ungleiche Kämpfe, also asymmetrische Konflikte. Aber ich glaube, es hilft uns auch, um zu verdeutlichen, wie brutal und umfassend dieser Wettlauf um die afrikanischen Ressourcen, um die Ländereien war. Und ganz konkret wurden die afrikanischen Herrscher, die Reiche, in der Regel gezwungen, sogenannte Schutzverträge abzuschließen, um sie dann unter Schutz, faktisch unter die Herrschaft europäischer Mächte zu zwingen. In Deutschland zum Beispiel wurden diese Gebiete Schutzgebiete genannt. Und wenn die lokalen Machthaber Vertragsbruch begingen, was natürlich eine weite Auslegung war, also was als Vertragsbruch aufgefasst wurde, dann kam es zu sogenannten Strafexpeditionen.
Also es ist ein bisschen wie bei der Mafia, einfach genau. Dass es, die Mafia ist ein Staat, eine europäische,
genau.
Eine Großmacht, die da ihre Schutzverträge durchsetzt.
Und faktisch bedeuteten diese Strafexpeditionen natürlich Raubzüge, Massaker an souveränen Gemeinschaften. Und das war von Anfang an immer verbunden auch mit der Zerstörung von Kulturgütern, mit der Zerstörung von Architektur, Symbolen und halt eben auch deren Raub. Also das ist ein, ja, wenn man so will, ein umfassendes Konzept von Strafe.
Also, und das waren jetzt primär militärische Expeditionen, auch von der Logik her, wie sie begründet wurden, oder was war da das geistige Klima dahinter in den europäischen Metropolen, als man sich entschied, wir machen da jetzt ein Schutzgebiet irgendwo auf dem afrikanischen Kontinent. Was war das Mindset der Europäer gegenüber den afrikanischen Kulturen und Staaten?
Ja, dahinter steht das intellektuelle Mindset der Europäer in dieser Zeit. Also dahinter stehen die Philosophien der Aufklärung, Hegel, Hume, Kant, die die Wahrnehmung der afrikanischen Kultur natürlich maßgeblich beeinflusst haben. Was afrikanische Kunst, Gesellschaftsformen und Kultur sind, war natürlich massiv von diesen auch rassistischen Denkmustern geprägt. Und diese Aufklärungsphilosophen, die haben maßgeblich dazu beigetragen, dass ja Afrika als geschichtsloser, unterentwickelter Kontinent angesehen wurde. Da kommt dann auch die Schnittmenge zu Darwin, also das 19. Jahrhundert ist das Zeitalter Darwins, Survival of the Fittest, wo sich diese zutiefst rassistischen anthropologischen Rassenlehren zu entwickeln begannen, zu einem dominanten Erklärungsmodell für alles Mögliche geworden waren, was dann ja später auch im nationalsozialistischen Rassenwahn endete. Aber da ist ganz viel auch intellektuell, geistig vorhanden, dass eben aus Europa den Blick nach Afrika mit einer ja, gewissen Arroganz und Überlegenheitsidee geriert. Und auch der Blick auf die materielle Kultur, also auf diese Kulturgüter, die man sich da zusammengeraubt hat, der ist natürlich europäisch verzerrt. Also die in Europa bekannten Kriterien für Kunst, die passen eben nicht auf diese afrikanischen Kulturgüter. Die werden als primitiv angesehen. Es ist keine zivilisierte, keine reine Kunst und die Zeitgenossen sprechen dann von sogenannten Fetischobjekten, von Kuriositäten. Und erst viel später, als dann Picasso, Matisse die afrikanische Kunst entdeckten, in Anführungszeichen, kam langsam die Erkenntnis, dass auch auf dem afrikanischen Kontinent Kunst Bestand hatte.
Vorher war es quasi, wenn es kein schweres Ölgemälde war, das eine biblische Szene zeigt und dann noch mit einem vergoldeten Rahmen umrahmt ist, dann war es nicht wirklich Kunst.
Dann war es keine Kunst.
Kann man es so zusammenfassen.
Genau, dann war es keine Kunst und minderwertig.
Wir haben also den imperial-militärischen Kontext, eben diese Aufteilung Afrikas an der Kongo-Konferenz, das Rennen der europäischen Staaten um die Herrschaft über Afrika. Und wir haben diese geistig-kulturelle Dimension, diese Rassenlehre und eben dieses Verständnis, was Kunst sei, was nicht. Zwei Dinge, die da zusammenfließen. Wie kommen denn die afrikanischen Kulturgüter nach Europa? In die Städte Europas, in die Museen dann letztlich auch. Ich habe ja am Anfang Heinrich Umlauf zitiert, diesen Kunsthändler, der zugibt, ja eigentlich müssen wir das Zeug einfach plündern. Mhm. Aber der ist ja nicht dabei auf diesen Expeditionen, nehme ich an. Der sitzt ja irgendwo in Deutschland. Also wie verläuft konkret der Transfer vom Militär der europäischen Kolonialmacht in den Kunsthandel, in die Wissenschaft, in die Museen hinein? Was passiert mit diesem Raubgut?
Ja, da gibt es ein System der Aufteilung, der Verteilung dieser Güter, die man in Afrika plündert, stiehlt, das wird zum einen mal unter Expeditionsteilnehmern aufgeteilt, also auch streng hierarchisch der Befehlskette entlang. Die Briten hatten da so eine Art Tradition, dass man in situ, also noch vor Ort, Auktionen abhielt, die Beute verteilte in der Armee, auch lokal verkaufte, um Geld zu generieren. Manchmal wurde das Raubgut dann auch direkt nach Europa geschickt, um es dort zu versteigen, um Geld zu generieren. Aber immer, zumindest bei den Briten, wurden dann auch Preziosen und wirklich gute Stücke, die man als wertvoll erachtete, direkt beiseite gelegt, gesichert für die Krone natürlich. In Deutschland ein bisschen eine andere Situation. Dort war das Ethnologische Museum in Berlin de jure, also qua Gesetz, zum Zentraldepot für koloniale Güter erklärt worden, die man eben auf diesen Expeditionen geraubt und gestohlen hatte. Und das war so der offizielle Weg. Dann muss man dazu aber auch sagen, dass die Militärmuseen in Europa ein ganz wichtiges Auffanggefäß waren. Also in Paris zum Beispiel das Musée de l'Armée, in Berlin das Zeughaus, das National Army Museum in London. Die haben dann auch in ihren Ausstellungen diese imperialen Eroberungszüge, das militärische Geschick präsentiert, zelebriert. Und die wurden eigentlich auch permanent direkt aus den Armeen, also von Offizieren höheren Rangs, tieferen Rangs, die wurden da direkt beliefert mit Plünderwaren. Also es war ein konstanter Zustrom in diese Militärmuseen. Und schließlich, und da kommt dann Umlauf wieder ins Spiel, konnte man natürlich auch ohne formale Verbindung zur Armee an diese geraubten Güter gelangen. Also viele Museen hatten enge Kontakte zu den Militärs, um dann etwas zu bekommen, wenn das Raubgut dann versteigert oder verschenkt, verkauft wurde. Und das ist eigentlich, würde ich sagen, einer meiner wichtigsten Takeouts. Das war mir in diesem Ausmaß auch nicht bewusst. Das sieht vordergründig nach Plünderung aus, nach Raubgut im Krieg gestohlen, aber es ist eben von Anfang an ein organisiertes Zusammenspiel zwischen Militär, Wissenschaftlern, Museen, Missionaren auch. Da wurden oft schon vor den eigentlichen Expeditionen Wunschlisten zusammengestellt und an die Militärs, an die Offiziere und Soldaten weitergegeben, damit die wussten, was gesucht werden sollte und man in Europa ja sich wünschte, um dann eben Sammlungen auf- und auszubauen. Also diese Entwendung von Kulturgut über Strafexpeditionen war nicht in erster Linie einfach eine spontane militärische Plünderung, sondern waren ganz oft gezielte, groß angelegte Beschaffungsmissionen.
Das war etwas, das mir auch nicht bewusst war. Aber du hast auch die Zahlen zusammengetragen, ein paar Beispiele, wo man sieht, wie diese Beschaffungskette dann auch wirklich funktioniert hat. Also zum Beispiel das Ethnographische Museum in Berlin. Da besteht 70-80% der Sammlung dieses Museums aus der Zeit des deutschen Kolonialimperiums bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Also es wurde in wenigen Jahrzehnten wurde das geöffnet. Dann haben wir die Konkurrenz, das Lindenmuseum in Stuttgart. Das hat über die Hälfte seiner Sammlung während der Imperialzeit des deutschen Kaiserreichs erlangt. Und ähnlich ist es in anderen Ländern. In Frankreich stammt etwa 65%, also 2/3 aller Objekte der afrikanischen Sammlung des Musée du Quai Branly aus der Zeit vor 1960, als die meisten französischen Kolonien in die Unabhängigkeit gingen dann. Und eben, es waren auch nicht nur die Franzosen, Briten, Belgier, Holländer, war keiner besser, alle haben geplündert. Und auch Länder ohne Kolonien, wie die Schweiz, haben von diesem System profitiert, von dieser Ausbeutung und auch ja, von der Vernichtung von Millionen von Existenzen auf dem afrikanischen Kontinent, die mit diesen Raubzügen verbunden waren. Und das ist ja wirklich ein krasses Ausmaß, auch in der Menge, wenn man sich nur schon diese Beispiele anschaut, die du mitgebracht hast aus diesen Museen. Ich habe mich gefragt, warum wissen wir heute immer noch so wenig darüber?
Ja, es ist ja auch spannend. Ich meine, wir haben bisher ja auch eher auf allgemeiner Ebene erzählt. Und ich finde, es ist so ein bisschen paradox. Es gibt seit Jahren Forschung zur Provenienz von Kulturgütern, zur Erforschung und Dokumentation von Herkunft und Weg von Objekten in eine Sammlung. Also wir wissen alle irgendwie um das Gesamtbild, die großen Bögen. Es gibt auch einzelne Beispiele wie diese Benin-Bronzen, die du erwähnt hast, die auch medial breit erklärt und thematisiert werden. Es gibt auch Ausstellungen, auch digitale Projekte. Digital Benin ist so ein Projekt. Aber kaum einer weiß eigentlich um die tausenden Fallbeispiele. Man kennt nicht die einzelnen Militärkampagnen, man kennt nicht die Namen der Offiziere, der afrikanischen Herrscher, man kennt die konkreten historischen Kontexte wenig bis gar nicht. Und eigentlich ist es ja ein gigantisches Verbrechen, über das wir hier reden, das vergleichsweise dürftig erforscht ist und vor allem eben auch in der Öffentlichkeit kaum bekannt ist. Also wir hören in der Schule zwar alle von den Weltkriegen, aber wir kennen den Imperialismus und seine Folgen eigentlich nur als eine Auseinandersetzung der europäischen Mächte. Mehr aber auch nicht. Zumindest unsere Generation ist zu hoffen, dass es vielleicht unseren Kindern anders geht im Geschichtsunterricht. Aber ich glaube, da gibt es noch ein massives Missverhältnis auch in der historischen Bildung und in der Öffentlichkeit.
Ja, und mein Eindruck ist, das hat auch zum Teil mit einer Unlust zu tun, sich mit diesen zu befassen, auch mit einer politisch motivierten Unlust zum Teil. Aber gut, die haben wir nicht. Wir haben große Lust. Wir ändern das jetzt hier im Überall Geschichte Podcast. Wir machen ein bisschen Bildung. Nein, was wir jetzt wirklich anschauen, und das finde ich auch interessant, den kannte ich selber auch nicht, muss ich sagen. Du hast den Fall mitgebracht von Samori Touré und seinem Schatz. Mhm. Und das Beispiel zeigt ja ganz, ganz exemplarisch und ganz konkret und plastisch, wie geraubte Kulturgüter nach Europa kamen, in die Museen und auch wie das Ganze zusammengespielt hat. Diese Mischung aus Gewalt bei der Entwendung und dann den Abtransport nach Europa und auch jetzt die Debatte darüber, wie, wem geben wir diese Objekte auch zurück. Mhm. Und lass uns das ein bisschen plastisch machen. Wer war dieser Samori Touré? Es ist übrigens ein Mensch, ein Mann, also es ist nicht ein Ort oder so, es ist eine historische Figur, die wahrscheinlich viele im deutschsprachigen Raum nicht kennen. Wer war dieser Mann und was hat es mit seinem Schatz auf sich?
Samori Touré war der Begründer des Wasulu-Imperiums in Westafrika. Und dieses Imperium, das umfasste eine Landfläche zwischen Guinea, Mali, Burkina Faso und der Elfenbeinküste. Also ein extrem großes Territorium, riesig. Und Samori Touré hat sich der französischen und in gewisser Weise auch der britischen Invasion Westafrikas über zwei Jahrzehnte lang widersetzt. Und als er 1898 dann nach zwei Jahrzehnten Widerstand gegen die französische Kolonisierung gefangen genommen wurde, hatte er einen sagenhaften Schatz bei sich. Ich habe gelesen, 12 Kisten, gefüllt mit allerlei Dingen, rituelle, kriegerische Güter, Schmuck und vor allem auch Gold. Angeblich überwiegend in Form von Goldstaub. Und der damalige Wert dieses Schatzes, der wird von den Zeitgenossen, also in zeitgenössischen Quellen, angegeben mit 200 bis 300.000 Francs. Da gibt es verschiedene Angaben auch in der Literatur, in den Quellen. Und ich habe mir das mal mit einem Inflationsrechner ausgerechnet, was das nach heutigem Wert wäre. Und diese 200.000 bis 300.000 Francs, das wären heute inflationsbereinigt ca. 100 bis 140 Millionen Euro. Ein unglaublicher Schatz, unglaublicher Wert, den der Mann da mit sich rumtransportierte. Und der General, der Französische, der ihm gegenüberstand, beziehungsweise der ihn dann gefangen genommen hat, hat als alter Mann 1939 in seinen Memoiren geschrieben, also der Mann hieß Henri Gouraud, und der hat geschrieben, mit dem Schatz gehen auch die Souvenirs von Samori weg. Einige davon ins Armeemuseum, der Sattel, der Säbel, die Kriegshaube von Samori, eines seiner Gewehre, die Alas, die Halsketten von Saranke Mori und Amadou Touré, einige merkwürdige Ringe, ein Taschenhalter und vor allem Saranke Moris Kriegsbubu, ein Kunstwerk. Außerdem schicken wir General de Trentillon die Streitaxt, die Fliegenklatsche aus einem mit Silber umwickelten Elefantenschwanz und den Säbel, den Saranke-Gri Mori mir übergab, als er sich ergab. Also gibt da so eine erste Liste, ein Inventar, natürlich rückblickend aus der Erinnerung, aber da ist schon mal nichts von Gold erwähnt. Und ja, wir werden jetzt darüber sprechen, was diesem Schatz geschehen ist und was heute davon zu halten ist.
Oh, vielleicht komme ich sogar noch mal auf die Fliegenklatsche zurück.
Die in Silber umwickelte Elefanten-Fliegenklatsche.
Genau. Klingt jetzt nicht super praktisch, aber wer weiß, sieht sicher schön aus. Wir reden über Samory Touré, wer er war, seine Biografie und seinen Kampf. Wirklich eine spannende Geschichte. Wir machen das nach einer kurzen Pause. Bleibt dran. Bis gleich. Und da sind wir wieder mit unserer Folge über den Schatz von Samory Touré und die kolonialen Raubzüge der Europäer in Afrika. Und wir sind stehen geblieben bei Samory Touré und wir wollen über seine Biografie reden. Weil der Mann war ja offenbar nicht nur sagenhaft reich, sondern aufgrund seines langen, langen Kampfs gegen die europäischen Kolonialherren auch eine Figur, die bis heute in der panafrikanischen Erinnerungskultur lebendig ist, als Held gegen die koloniale Herrschaft. Und ja, lass uns vielleicht vorher beginnen. Wie ist denn der Mann zum Herrscher dieses riesigen Wasulu-Imperiums geworden? Wie hat er es geschafft, den europäischen Armeen so lange zu trotzen?
Samory Touré ist circa, man weiß es nicht so genau, 1830 geboren als Sohn eines Webers und Händlers und einer Frau, die beide den Malinke entstammten, also einem Volk, das weite Regionen von Senegal, Mali, Guinea, Elfenbeinküste bis nach Sierra Leone hin besiedelt hatte. Das ist das Hauptvolk des ehemaligen Mali-Reiches, also dieses sagenhafte afrikanische Großreich, das vom 12. bis 17. Jahrhundert bestanden hatte. Und Samory Touré kämpfte in jungen Jahren als Soldat für einen Stammesführer, setzte sich dann aber selbst an die Spitze eines Stammes, baut ab circa 1865 eine Armee auf, die dann Gebiete zwischen dem heutigen Hinterland von Conakry, also in Guinea, bis nach Ghana hin kontrolliert. Das ist ein Landstrich von fast 1000 Kilometern Länge. Also es ist wirklich ein gigantisches Gebiet. Und Samory Touré war eine Schlüsselfigur der islamischen Revolutionen in Westafrika. Also er hat dann auch für sein Reich den Islam zur ideologischen religiösen Grundlage erklärt, des Reiches, seiner Herrschaft, hat ein Steuersystem etabliert, Gerichte etabliert und nannte sich Al-Mami, ein westafrikanischer Herrscher und Militärtitel. Und der wird, so habe ich gelesen, üblicherweise mit Führer der Gläubigen oder auch als Prinz der Gläubigen übersetzt. Religion, sehr wichtige Dimension. Und wichtig auch, und das muss natürlich auch erwähnt sein, Samory Tourés Aufstieg war verbunden mit teilweise ganz brutaler Gewalt. Also er war nicht, war kein Friedensbotschafter, war ein Eroberer, war Warlord, würde man vielleicht sagen, hatte auch Anteil am Sklavenhandel. Und wenn man so ein bisschen vorgreift, letztlich gelang es ihm dann bis zu seiner Gefangennahme, also bis 1898, einen Großteil des Mali-Reiches, also dieses legendäre Königreich in Westafrika, wiederherzustellen. Also hat natürlich da auch auf einer gewissen Tradition, auf einer gewissen Erinnerung aufgebaut, als er sein Wasulu-Imperium errichtet hatte.
Und wie kommt es denn jetzt zum Konflikt mit den Franzosen? Mhm. Wie fängt das an, diese Auseinandersetzung?
Ja, als die Franzosen von der Küste her ins Landesinnere vordringen, setzt Touré, der damals in seiner Hauptstadt Bissondougou residiert, zunächst auf Diplomatie. Also er versucht nicht zu eskalieren, aber zu Beginn der 1880er Jahre eskaliert dann dieser Konflikt zunehmend. Es kommt zu ersten Zusammenstößen, glaube ich Februar 1882, zwischen französischen Einheiten und Samorys Truppen und schließlich wird Samory Tourés Herrschaftsgebiet dann auch an dieser Berliner Konferenz, an dieser Kongo-Konferenz Frankreich überlassen. Es sieht nicht so gut aus.
Das Ganze?
Das Ganze, genau. Also die europäischen Mächte haben beschlossen, dass dieses Territorium Einflussgebiet Frankreichs sein wird und damit haben die Franzosen zumindest unter den europäischen Mächten freie Hand.
Und haben damit Zugriff auf dieses Gebiet, aber trotzdem hat Samory Touré dann ja noch recht lange ausgehalten, hat Widerstand leisten können, insgesamt 2 Jahrzehnte lang. Wie hat er das gemacht? Hat er da auch eine Armee, die den Franzosen in dem Sinn ebenbürtig war? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ich glaube, es gibt 2 Gründe, warum er eben auch heute noch als Held, als panafrikanischer Held des Widerstands gilt. Zum einen war er ein sehr fähiger Stratege, militärischer Stratege, war auch ein Menschenfänger. Eine Legende besagt, dass er einmal einen Koran in der einen Hand und ein Gewehr in der anderen hielt und zu seinen Soldaten sagte, mit diesem, also dem Koran, verteidige ich meinen Glauben und mit diesem, dem Gewehr, verteidige ich mein Land. Also er war so, zumindest auch in der Erinnerung, ein charismatischer Leader, ein Anführer. Ja. Aber er war eben auch skrupellos. Er war ein brutaler Herrscher. Seine Gegner bewunderten ihn als genialen Strategen, nannten ihn aber eben auch einen blutrünstigen Sklavenhändler. Also er war durchaus eine ambivalente Figur. Und ich glaube, er hat es geschafft, sich sehr schnell den Umständen anzupassen. Also er hat auch sehr schnell seine Kampftaktik geändert, weil sehr schnell klar war, dass die traditionellen Frontalangriffe seiner Soldaten, die übrigens auch oft Sklaven waren, zu einem Desaster führen, also ein Gemetzel. Die Franzosen, die hatten Artillerie, Gewehre und da war Samorys Armee, seine Soldaten unterlegen und er hat dann gewechselt zu einer Guerilla-Taktik, hat auf Kavallerieangriffe gesetzt, im Vorbeigehen, also eine sehr mobile Guerilla-Kriegsführung und hat nebenher aber auch sein ganzes Reich auf einer straffen militärischen Organisation aufgebaut. Also 1887 hat er über 30.000 bis 35.000 Infanteristen verfügt. Er hat die auch nach europäischem Modell strukturiert, in Zügen und Kompanien. Also war durchaus ein fähiger militärischer Planer. Das ist so das eine. Und das andere, er hatte auch Hilfe aus Europa. Die Briten versorgten ihn nämlich von Sierra Leone aus sehr lange mit modernen Waffen, also vor allem Repetiergewehren, also so Durchladergewehre, die es erlauben, relativ schnell Schüsse abzufeuern. Und das Ziel war natürlich, den direkten Konkurrenten Frankreich auf dem Kontinent zu schaden. Also so eine Art indirekter Krieg, ein Stellvertreterkrieg.
Ja.
Und Samory Touré war durchaus erfolgreich. Also es gelang ihm immer wieder, Landstriche von den Franzosen zurückzuerobern, die dann gezwungen waren, mit ihm Verträge zu schließen, seine Herrschaft anzuerkennen. Und bei einer Vertragsunterzeichnung soll ein französischer Offizier, der die Verhandlungen führte, Samory Touré als Bonaparte des Sudan bezeichnet haben. Also
eine hohe Ehre aus dem Mund eines französischen Militärs.
Eine hohe Ehre, muss man vielleicht noch dazu sagen, der Sudan, französisch Sudan, ist nicht zu vergleichen mit dem heutigen Sudan, war damals diese riesige Region, die in etwa das frühere Königreich Mali umfasste. Mhm. Also er war durchaus erfolgreich, aber der Druck der Franzosen, der nahm zu. Zusätzlich gab es auch innere Widerstände von Seiten der nicht-muslimischen Bevölkerung in seinem Reich. Also die Islamisierungspolitik von Samory Touré, die hat durchaus auch zu Verwerfungen geführt. Es gab auch 1888 einen großen Volksaufstand und die Franzosen haben auch versucht, diese inneren Zerwürfnisse geschickt auszunutzen.
Und irgendwann kommt dann der Moment, wo er sich nicht mehr verteidigen kann, wo er festgenommen wird. Und wo den Franzosen dieser legendäre Schatz von Samory Touré in die Hände fällt. Wie läuft denn das ab?
Der Wendepunkt sind eigentlich die frühen 1890er Jahre. Da gelingt es den Franzosen, Samorys Hauptstadt Bissandougou einzunehmen. Und im gleichen Jahr stellen auch die Briten ihre Waffenlieferungen ein. Also es gibt Beschlüsse, die an der Brüsseler Waffenkonferenz von 1890 getroffen wurden, die dann eben diese Lieferung von Waffen an lokale Herrschenden untersagt. Und Samory Touré ist gezwungen, mitsamt seiner Entourage, also mit dem ganzen Reich der Verwaltung, Armee, Bevölkerung, auf das rechte Ufer des Nigers sich zu verschieben. Also er verlagert eigentlich sein ganzes Wasulu-Reich einfach nach Osten, praktiziert da auch eine Politik der verbrannten Erde, ziemlich brutal. Und das ist so der Beginn eigentlich des, ja, des Endes. Und die Franzosen rücken weiter vor und das Finale ist schließlich im September 1898 in einer kleinen Stadt, Guelemoux, im Westen der heutigen Elfenbeinküste, unweit der Grenze zu Liberia und Guinea. Und da gelingt es einer Strafexpedition unter Kommando von Kapitän Henri Gouraud, diesen Samori Touré zu überraschen. Also sie finden zufällig in den frühen Morgenstunden sein Lager und können ihn gefangen nehmen. Es gibt auch keinen Widerstand durch Samoris Truppen. Und für Gouraud ist das ja der Beginn einer sehr langen militärischen Laufbahn. Der hat dann auch im Ersten Weltkrieg Karriere gemacht, hat in der ganzen Kolonialverwaltung Frankreichs eine steile Karriere hingelegt, wurde dann auch in den Rang eines Chevalier in der Ehrenlegion erhoben. Und es ist eigentlich ein trauriges, etwas komisches Ende. Nach 20 Jahren eine kampflose Gefangennahme. Samori Touré wird dann deportiert nach Gabun, wo er 2 Jahre später stirbt an einer Lungenentzündung. Und ja, den Franzosen fällt dann dieser Schatz in die Hände.
Der Schatz und auch das ganze Gebiet. Also es ist das Ende von Wasulu, dieses großen Reichs. Und es ist eigentlich auch das Ende des letzten großen Staates, der sich der französischen Kolonialisierung in Westafrika widersetzt hat. Die französischen Truppen, die haben jetzt Samori Touré, sie haben auch diese Kontrolle über das Gebiet. Was passiert denn jetzt mit dem Schatz? Du hast uns ja diesen Schatz versprochen. Wo ist er jetzt? Ist er bei Touré in diesem Lager oder wie müssen Sie sich das vorstellen?
Ja, nach dieser überraschenden Festnahme folgt gemäß dem detaillierten Rapport von Henri Gouraud eine mehrere Stunden andauernde Suche und Anhäufung von allerlei Materialien, von Gütern und hauptsächlich natürlich Waffen und Gold. Und als Gouraud und seine Truppen schließlich alles von Samori Touré zusammen haben, also unter anderem diese 12 Kisten mit Gold, da beginnt der Verteilkampf. Und Gouraud hat sich in seinen Memoiren 1939 erinnert, dass einer seiner Untergebenen ihn fragte: «Herr Hauptmann, ich habe noch nie so viel Gold gesehen. Glauben Sie, dass uns etwas davon übrig bleibt?» Und darauf antwortet Gouraud: «Ich glaube, es gibt eine Regelung für Anteile. Ich werde fragen, ob sie auf uns angewendet werden kann.» Und ich glaube, keiner weiß, ob diese Soldaten je etwas davon gesehen haben. Ich denke, was oft passiert ist, die tiefen Ränge, die gehen leer aus, die werden übergangen oder es wird innerhalb der Truppe geklaut, unterschlagen. Und in Frankreich war es auch so, dass die Offiziere sehr oft Versprechen unterzeichnen sollten, dass sie alles tun würden, um die gefundenen Schätze dem französischen Staat zukommen zu lassen, weil diese Beute eben eine ganz wichtige Form der Rechtfertigung war, um diese Kolonialexpeditionen und eben auch die Kosten, die sie verursachten, zu legitimieren. Also der Schatz, wenn man so will, der erfüllte auch eine rhetorische Aufgabe. Also er zeigt, Kolonialismus lohnt sich. Es lohnt sich, diese Strafexpeditionen auszuführen, diese Territorien in Besitz zu nehmen, auch wenn das viel kostet. Wir werden unglaubliche Reichtümer finden.
Und das finde ich einen sehr interessanten Punkt, weil es auch ein Paradox war in dieser Zeit. Das war einerseits die absolute Hochzeit des Kolonialismus, des Imperialismus, aber gleichzeitig gab es auch in den Parlamenten, in den informierten Öffentlichkeiten der europäischen Hauptstädte schon auch antikoloniale Kritik oder auch Widerstand gegen diese Art von Eroberungen und Kontrollausübung in diesen Kolonialgebieten. Und die Regierungen, die mussten das rechtfertigen. Du hast gesagt, auch die hohen Kosten, die diese militärischen Feldzüge mit sich brachten. Und da half es natürlich, wenn man diese kolonialen Schätze möglichst groß zeichnete in der Öffentlichkeit, wenn man auch vielleicht sogar Gerüchte darüber kultivierte. Und wenn man das öffentlich machte, wenn man so einen Schatz findet, in Anführungszeichen, oder entreißt den dortigen Herrschern, das hat in der Überlegung der Regierungen die Unterstützung vergrößert oder gesichert für militärische Eroberungen. Und es passt ja auch in das Klima dieser Zeit. Man hat dann diese Schätze auch exotisiert. Mhm. Man hat da ja auch eine Faszination damit verbunden. In der Wildnis da sind dann diese Schätze aus Gold und sagenhaften Reichtümern. Also all das zusammen hat dann zu einer Gemengelage geführt, wo es durchaus im Interesse war, oder dieser Männer, dieser Gouraud und ihre Offiziere in Afrika, dass sie auch ihre Funde und das Ausmaß der Funde möglichst vollmundig auch verkündet haben.
Die Sache ist, wenn man sich den Kontext ein bisschen breiter anschaut, eigentlich alle in Europa, in Afrika, weltweit, die erlebten diesen Wettlauf um Afrika, die Plünderungen, die Beutezüge. Es gab ja auch eine ganze Serie von Vorfällen, von Eroberungen. Und die illustrierte Presse, die verstärkte auch diese Eindrücke, die Sichtweisen. Dieses Mindset war gegeben. Die Weltöffentlichkeit assoziierte diese Kolonialkriege immer auch mit dem Raub von Kulturgütern, mit diesem Moment des Fantastischen, die unglaublichen Gewinne, die Erzählungen außergewöhnlicher militärischer Leistungen, Heldentaten, eben die Schätze, die man an sich reißt. Und all das hat dann wiederum natürlich auch die Aneignung, den Raub befeuert, hat das normal gemacht. Also man sucht geradezu nach den Schätzen des Kontinents. Ist so eine fiebrige Stimmung. Und Gouraud beschreibt dann seinen Schatz, wenn man so will, auch entsprechend. Also zum einen ist er ziemlich präzise, also er nennt ein paar Dinge, seltsame Ringe, Halsketten und so weiter.
Und Fliegenklatschen,
genau. Und ist auf der anderen Seite aber auch extrem vage. Also er nennt diese unglaubliche Zahl, also ein Schatz in Höhe von 200 oder 230.000 Francs, also eine unglaubliche Summe. Und der Historiker Yves Berson, ein absoluter Experte zu Samory Touré, der hat in den 70er Jahren 3 Bände zu dieser Figur verfasst, der meint, dass das wahrscheinlich hauptsächlich eben Goldstaub war. Das ist auch plausibel, weil für Samory und seine Macht war es lebenswichtig, dass er über die Goldfelder von Buré verfügte, die in Westafrika waren, also am oberen Lauf des Nigerflusses. Und das ist oder war die Quelle seiner Herrschaft oder eine Quelle seiner Herrschaft, seiner Macht. Aber es ist eben bis heute nicht gesichert. Man weiß bis heute nicht, ob tatsächlich so viel Goldstaub vorhanden war, ob die Franzosen damals tatsächlich diesen unglaublichen Schatz, 140 Millionen Euro, da gefunden hatten oder nicht. Aber es wird zumindest kolportiert.
Also das Bild von diesem Schatz ist in Wirklichkeit vielleicht etwas komplizierter, als man es damals öffentlich machte und als wir auch vielleicht heute noch denken, wenn wir diese Geschichte hören. Der Schatz war ja auch nicht, wenn ich das richtig verstehe, ein singulärer Fund. Weil schon Jahre zuvor, in diesem ganzen langen Kampf der Franzosen gegen Samory Touré, da gelangten immer wieder Kulturgüter aus dem Umfeld von Samory Touré nach Frankreich. Also sein Schatz, seine materiellen Kulturgüter, die wurden eigentlich über Jahre Stück für Stück auch einverleibt. Wie muss man sich denn das vorstellen? Wie läuft das ab? Und ja, was bedeutet denn das auch?
Du hast es gesagt, es gab natürlich seit den 1880er Jahren Zusammenstöße von französischen Truppen und Samorys Truppen. Die Franzosen waren unterwegs in diesen Regionen und entsprechend haben oder hatten französische Museen zum Zeitpunkt von Samorys Gefangennahme bereits zahlreiche Kulturgüter aus seinem Umfeld, auch menschliche Überreste in ihren Sammlungen. Ich habe ein eindrückliches Beispiel in der Literatur gefunden, dass am 10. Juli 1883 der französische Offizier Louis Archinard, war der Vorgänger von Gouraud, sehr bekannt für Plünderungen, sehr brutaler Kolonialmilitär, der hat in einem Brief an einen Museumskurator geschrieben: «Du hast mich um Schädel aus dem Nigertal gebeten. Ich habe 2 Schädel von Samori-Kriegern gesammelt, die in Bamako getötet wurden.» Also da wurde eigentlich seit den 1880er Jahren permanent Dinge gesammelt, Güter nach Europa verschickt. Und das war eben auch nicht nur eine Plünderung, die Suche nach einem Schatz, sondern es war eben auch eine Form von Wissensaneignung und Wissensproduktion. Also diese ganzen Sammlungen, die wurden eben auch als Schlüssel angesehen, um Wissen zu generieren über diese afrikanischen Kulturen, weil man dachte, dass man das eben durch Beobachtung allein nicht erreichen werde, sondern man braucht diese materiellen Güter auch, um das quasi in Besitz zu nehmen.
Und du hast ja mal 12 Kisten erwähnt, die französischen Offiziere da beschrieben hatten, aber von denen gibt es dann, glaube ich, keine wirkliche Spur mehr in den Archiven, oder? Also was geschah dann mit Samorys Schatz?
Ja, das ist natürlich die große Frage, was passiert mit diesen zig Millionen? Was ich anbieten kann oder was auch die Forschung anbietet, sind Vermutungen. Es gibt fragmentarische Infos, es ist eine Art Schnitzeljagd. Felwin Saar und Benedikt Sauer, die haben mehrere Hypothesen aufgestellt. Eine ist, dass eigentlich schon vor dem Abtransport nach Frankreich dieser Schatz auseinandergenommen wurde, einige Stücke möglicherweise auch nach Französisch-Sudan gebracht wurden. Also es gibt zum Beispiel einen Augenzeugenbericht eines Botanikers, Auguste Jean-Baptiste Chevalier, der 1899, also ein Jahr nach der Gefangennahme Samori Turés in Bobo, das ist eine Stadt in Sudan, ausgeraubt worden war. Und ihm wurden nach eigenen Aussagen offenbar Goldobjekte aus Samoris Schatz im Wert von 500 Francs gestohlen, die er nach Frankreich bringen wollte. Also das ist so ein Indiz, dass Teile dieses Schatz auch lokal schon verteilt worden waren. Eine andere Hypothese ist, dass Stücke aus diesem Konvolut nach der Gefangennahme und einem ersten Inventar vor Ort dann vielleicht auch in die Hände von wem auch immer gelangten. Also wer bereit war, genügend dafür zu zahlen, der erhielt Stücke. Es gibt die These, dass die als weniger wertvoll eingeschätzten Stücke gleich on the spot verkauft wurden, also innerhalb der Armee, innerhalb der Truppe. Das geschah bei anderen Schätzen so, also das ist überliefert, dass es in anderen Fällen so passiert war, ist aber im Fall von Samori Touré nicht nachweisbar. Und dann natürlich auch, und das habe ich ja schon erwähnt, vielleicht haben einige Offiziere und Soldaten auch Teile der Beute schlicht behalten, unterschlagen, um damit informell für sich selbst ein bisschen Geld zu generieren. Und das ist eben das große Fragezeichen oder ein Teil der Faszination. Vielleicht stammt eben diese ganze Rede von Samoris Schatz genau aus diesem Kontext des Raubs, also um diesen Objekten eine wertvolle Herkunft, eine gute Geschichte anzuhängen, um ihren symbolischen Wert auch zu steigern, hat man eben von diesem Schatz gesprochen, um auch die einzelnen Stücke, die man sammeln konnte, wertvoller zu machen. Also Fakt ist, wir wissen es nicht genau, wir wissen nicht, was mit diesen Goldstaubkisten geschah. Was sicher ist, die Beute wird aufgeteilt, also der Schatz, wenn es ihn denn gab, der bleibt nicht als Ensemble zusammen. Der junge Gouraud, der hat zum Beispiel auch gleich drei symbolische Machtobjekte von Samori an diesen Trontignan geschickt in Französisch-Sudan, also die Kampfaxt, die Fliegenklatsche aus Elefantenschwanz und der Degen, den Samoris Sohn an Gouraud übergab, als er sich ergab. So, wir wissen es nicht genau.
Also die Spur scheint sich irgendwie dann zu verlieren, aber wir reden ja heute noch oder wieder in Europa von diesem Schatz. Warum denn? Also was ist die Relevanz denn für heute? Irgendwas muss ja nach Europa gekommen sein, vermutlich.
Ja, die Reise, wenn man so will, dieses Schatzes, die geht in Europa eben weiter. Also das ist vielleicht so ein bisschen der unerwartete Twist. Was von diesem Schatz übrig blieb und nach Europa kommt, taucht dann schon 1900 an der Pariser Weltausstellung auf. Der Ausstellungsguide schreibt, dass Samoris Schatz zusammen mit anderen Objekten, die in Verbindung zur Kolonisierung standen, im Palais de la Colonisation, im Musée d'Ethnographie du Trocadéro gezeigt wurden. Und Alan, warum die Weltausstellung? Die Weltausstellung war eben dazu da, dieses Nebeneinander von sozialpolitischen Errungenschaften, technischer Avantgarde und wundersamen Dingen herzustellen. Also Samoris Schatz, der konkurrierte da mit anderen Dingen, denen man auch so quasi übernatürliche, wunderliche Eigenschaften nachsagte. Also es gab da einen 3 Kilometer langen Zwei-Weg-Gehweg.
Okay.
Einen riesigen Bildschirm der Lumière-Brüder, also dieser Filmpioniere, wo animierte Bilder gezeigt wurden. Es gab die erste Pariser Metrolinie und im amerikanischen Pavillon die Exposition des Nègres d'Amérique.
Okay.
Also ein aufklärerischer Beitrag. Zum Beitrag der Schwarzen zur US-Wirtschaft. Also tönt nicht gut, war aber
progressiv gemeint.
Progressiv gemeinter Beitrag, genau. Und eigentlich ist das natürlich aus heutiger Sicht völlig deplatziert. Es war eigentlich schon in der Zeit ein bisschen anachronistisch. Das ist eine andere Geschichte. Auffällig ist, dass schon 1900, als dieser Schatz da offenbar gezeigt wurde, die Beschreibung sich unterscheidet vom ersten Inventar, als Samori gefangen genommen wurde. Also in Paris ist zum Beispiel von einer Krone die Rede, die in diesem ersten Inventar von Gouraud gar nicht auftaucht. Es heißt, ein Monsieur Léon Dantonnet habe den Schatz nach Paris gebracht. Dieser Léon Dantonnet, der war im Gummigeschäft im Französisch-Sudan tätig, hat in Paris auch ausgestellt, hat vielleicht Teile dieses Schatzes erworben. Und es kommt noch besser allen, auch ein gewisser Raoul Lartigue, ein Offizier, der bei der Verhaftung Samoris dabei war, hat an dieser Weltausstellung Juwelen ausgestellt, Silberringe, Halsketten, Waffen von Samori und seinen Koran. Wobei von diesem Koran ist bis heute nichts überliefert. Es gibt keine einzige Spur in öffentlichen Museen oder Sammlungen. Also dieser Schatz, der lebt da weiter.
Also könnte man sagen, es sind ja mehrere Schätze fast. Oder zumindest haben verschiedene Leute diesen Schatz oder Teile davon, zeigen das auch öffentlich. Das spricht dafür, dass diese Kriegsbeute ja aufgeteilt wurde. Ist das vielleicht der Clou? Also der Schatz ist gar kein wirklich bekanntes ganzes Ding, sondern so ein verstückelter Schatz.
Du hast ja vorhin gefragt, warum wir heute noch darüber reden oder warum das heute wieder ein Thema ist. Die Vermutung ist eben auch von Sarr und Savoy, dass es eben nicht den Schatz von Samori gab. Es ging eher um diesen besiegten afrikanischen Chief, der da diesen sagenhaften Schatz hatte. Und es werden immer wieder Ausstellungen gemacht mit Teilen von Samoris Schatz, die eben nicht übereinstimmen mit dieser ersten Beschreibung von Gouraud. Und Fact, heutiger Stand, von den Gegenständen, die Gouraud in seinem Bericht ausdrücklich erwähnt, können heute eigentlich nur 5 eindeutig identifiziert werden. Also es ist eine Schabracke, eine Satteldecke im Musée Municipal de Montauban und 4 weitere im Musée de l'Armée, also im Armeemuseum, nämlich ein Kriegshemd von Samoris Sohn Sarang Kegnimori, eine Kriegskopfbedeckung, die Fliegenklatsche und eine Kampfaxt. Also wenn du die Fliegenklatsche mal besichtigen, anschauen möchtest, dazu gäbe es noch Gelegenheit.
Okay.
Und über diese 5 Objekte hinaus gibt es ganz viele Objekte, die angeblich in Verbindung stehen zu Samori Touré, also auch im Musée d'Ethnographie du Trocadéro, das heute das Musée Quai Branly Jacques Chirac ist, gibt es Objekte, Speere, Harpunen, ein Schneidgerät, Waffen, ein Sonnenschirm, der angeblich Samori Touré gehört haben soll. Und die gelangten alle irgendwann seit 1880 in die Sammlung, teilweise auch noch Jahrzehnte später, bis in die 50er Jahre, also über Umwege, Beutestücke, die vielleicht im Besitz der Familien geblieben sind und über Jahrzehnte dann in diese Museen eintröpfelten.
Okay.
Und ich glaube, das ist ein Grund, warum wir auch heute noch darüber reden, weil es eben diese lange Aneignungsgeschichte gibt, weil das auch immer wieder gezeigt wurde und im Gedächtnis präsent ist.
Und der Kontext, in dem wir jetzt auch darüber reden, ist, dass diese Objektgeschichten, dass die verschlungenen Wege, die diese afrikanischen Kulturgüter genommen haben in die europäischen Sammlungen, dass die jetzt oder in den letzten Jahren zunehmend erforscht werden, dokumentiert werden und dass damit verbunden auch die Forderungen aufkommen nach Restitution, also nach der Rückgabe der Kulturgüter an die Gemeinschaften und die Staaten, denen sie einst von den Europäern geraubt wurden. Wenn man diese Debatte ein bisschen verstehen will, seit wann gibt es diese Forderungen nach Rückgabe von Kulturgut? Und jetzt im Fall von unserem Schatz, von Samori Touré, wie ist es dort?
Also im Fall von Samori oder belegt für Samoris Kulturgüter ist, dass schon in den späten 60ern ein offizieller Besuch von Cheikh Ousmane Bachi, einem Vertreter des neu unabhängigen Staates Guinea, nach Frankreich ging und erstmals Interesse bekundete an einer Rückführung der Güter. Spannendes Detail. Der erste unabhängige Präsident Guineas, 1958 gewählt, war ein Urenkel von Samori Touré, also Sekou Touré. Auch das natürlich wahrscheinlich mit ein Grund, warum dieses Thema präsent geblieben ist. Und diese erste Rückforderung oder diese erste Forderung nach Rückgabe, die steht natürlich in einer größeren Entwicklung. Also seit den kolonialen Unabhängigkeitskriegen und Bewegungen in den 60er, 70er Jahren kamen diese Forderungen vermehrt auf. 1971 kommen die ersten offiziellen Rückforderungen aus Nigeria und Zaire. Und das steht natürlich im Zusammenhang mit dieser, ja, mit dieser Bewegung auch, die afrikanische Intellektuelle befeuerten, also, dass man diese Kulturgüter zurückfordern muss, um die eigene Identität zu entwickeln, sich Self-Awareness anzueignen, Empowering. Und das soll natürlich, und ich glaube, das ist ja heute auch immer noch ein Thema, diesen Nationen ihren eigenen Weg ebnen, also das bessere Verständnis ihrer vorkolonialen Kultur und Identität ermöglichen. Und die Überzeugung ist, die teile ich auch, dass all diese Artefakte eben auch in die jeweils eigene Geschichtsschreibung integriert werden müssen, in die eigene Kultur, um eben auch diese europäische Aneignung in gewisser Weise vielleicht zu überwinden. Und viele dieser ersten Versuche, die Kulturgüter zurück in ihre Herkunftsländer zu bringen, die sind gescheitert, die wurden vergessen, ignoriert auch, abgeschmettert. Und das ist aber eine lange Geschichte, die sich eigentlich seit den 1970er Jahren nachzeichnen lässt.
Und was sich in dieser Geschichte ja auch immer wieder zeigt, ist, dass bei den Europäern auch ja eine gewisse Angst vor Verlust da ist und auch das Thema, dass man sich nicht wirklich allzu fest mit dieser Vergangenheit befassen will, weil es halt auch die Schuldfrage wieder stärker ans Licht rückt. Sieht man ja auch heute, auch bei diesen Debatten, die Benin-Bronzen in verschiedenen Ländern, eben, da sind wir wieder beim Thema Unlust, das hat wahrscheinlich viel damit zu tun. Und was auch immer wieder kommt, das Argument ist, ja, ob es überhaupt Sinn macht, all diese Objekte zurückzuführen, ob die dort auch am richtigen Ort sind. Und zum Teil heißt es dann ja auch, ja gut, die sind da nicht mal richtig sicher, die können ja gar nicht richtig zu diesen Kulturgütern schauen und so weiter. Also das sind alles Argumente, die man immer wieder hört, auch diese Abwehr- und Rückzugsreflexe, die damit verbunden sind. Also auch das hat eigentlich eine Geschichte, oder? Das gehört auch dazu. Seit es die Forderung gibt nach dieser Restitution, gibt es auch die Widerstände dagegen.
Ich habe zwei Beispiele rausgesucht. Das eine schon 1971, da hat der senegalesische Schriftsteller und Regisseur Ousmane Sembène ein Filmprojekt geplant über die Geschichte von Samori Touré. Ist leider nie umgesetzt worden. Und Sembène, vielleicht als Klammer, gilt so als Vater des afrikanischen Kinos südlich der Sahara. Also ist ein bedeutender Kulturschaffender. Und der hat damals den Chefkurator des ehemaligen Musée des Colonies in Marseille kontaktiert und hat eine Auflistung aller Gegenstände gewünscht, die Samori gehörten, und bat um eine möglichst exakte Spezifizierung der Herkunft, auch mit Blick auf eine mögliche Rückgabe. Und hat dann als Antwort bekommen, Zitat, all diese Gegenstände, unabhängig von ihrer Herkunft, sind nationales Eigentum. Um sie aus dem Inventar zu entfernen, muss das Parlament ein Gesetz verabschieden, das dies erlaubt. Ein positives Urteil würde jedoch zu einer Revision des Status aller Sammlungen und wahrscheinlich aller Museen, die Objekte ausländischer Herkunft besitzen, führen, was zahlreiche internationale Verhandlungen nach sich ziehen würde. In jedem Fall würde es einen ganz gefährlichen Präzedenzfall schaffen. Und damit war das Thema aus französischer Sicht 1971 erledigt. Also diese Angst, das Thema Präzedenzfall, wehe, wenn es umgesetzt wird, was wird dann wohl passieren? Aber eigentlich weiß man, dass es ein Unrecht ist. Und das zweite Beispiel, das ich rausgesucht habe, rund 20 Jahre später, und das habe ich spannend gefunden, weil es eben nicht direkt um afrikanische Kulturgüter ging, sondern um Nazi-Raubgut. Darüber haben wir auch schon gesprochen in anderen Folgen. François Mitterrand, 1994, anlässlich der Rückgabe von 27 Gemälden durch Helmut Kohl, die von den Nazis im Zweiten Weltkrieg gestohlen worden waren. François Mitterrand hat öffentlich erklärt, auch hier ein Zitat, die Kuratoren in unserem Land, die Verantwortlichen in unseren großen Museen, muss an diesem Abend eine gewisse Unruhe befallen. Und wenn dies Schule macht? Also Mitterrand weiß ganz genau, die französischen Museen sind voll mit Raubgut aus Afrika, aus Asien, und der weiß, das ist möglicherweise ja der Starting Point für etwas Großes, was auf die Museen zukommen wird und wo wir ja aktuell mittendrin sind.
Aber das Klima, glaube ich, ist ja heute schon ein anderes geworden, zumindest in der Fachwelt. Es gibt eine breite Publikationsflut seit gut 10 Jahren zum Thema Restitution, Provenienz. Es gibt auch außerhalb der Fachwelt immer mal wieder eine Kritik an diesen Ethno- und Weltmuseen, die eben aus diesen früheren ethnologischen Sammlungen vorgegangen sind, wo da diese Völker und ihre Güter inszeniert werden. Mhm. Und es gibt ja auch inzwischen einige prominente Fälle eben von Restitution, wo Museen auch ihre Verantwortung übernommen haben, geführt von einer neuen Generation von Direktorinnen, Kuratorinnen. Es gibt einen Diskurs darüber in der Gesellschaft. Es ist nicht mehr die Zeit von Mitterrand. Und
ja, das stimmt.
Jetzt, ja, vielleicht zum Schluss auch gefragt, wo stehen wir denn heute konkret? Also was sind die großen Fragen und was machen wir mit Samori Touré und seinem Schatz? Wo reiht sich jetzt das ein?
Ja, vielleicht der einfachste Teil zuerst. Samori Touré, der ist für die postkoloniale Psyche, wenn man das so sagen kann, so etwas wie ein Held. Also er ist der Held der Resistance gegen die Kolonialmacht Frankreich, wurde in Popliedern besungen, wird auch in der Erinnerungslandschaft Westafrikas so in einem Atemzug genannt mit Patrice Lumumba, Steve Biko, Martin Luther King, also all diese Figuren, die Opfer waren rassistischer und kolonialer Gewalt. Und insofern, Samori Touré hat seinen Platz gesichert, wird präsent bleiben. Sein Schatz, vom Gold natürlich keine Spur, die Objekte lagen noch immer in den Museen, oft auch ohne Hinweis auf die koloniale Gewalt und Enteignung, also gerade dieses Musée de l'Armée, wo zum Beispiel die Elefantenfliegenklatsche ausgestellt ist, da gibt es keine Hinweise auf Kolonialverbrechen. Das sind quasi die Dinge, die sich feststellen lassen. Die schwierigere Frage oder der schwierigere Teil der Frage ist, wo stehen wir heute, was sind die Fragen? Meiner Meinung nach gibt es ja eine paradoxe Praxis oder eine paradoxe Situation. Es gibt zwar diese sogenannte dekoloniale Wende in den Museen, aber ich glaube, man muss einfach anerkennen, diese ethnografischen Museen, auch viele historische Museen oder Teile ihrer Sammlung, die sind per se kolonial. Das ist der Geschichte dieser Sammlungen eingeschrieben. Das lässt sich nicht einfach wegdiskutieren oder zurückgeben. Diese Museen und Sammlungen sind untrennbar verbunden mit dem Raub, mit den Grausamkeiten, die begangen wurden. Und die Frage ist, wie soll man damit umgehen? Also löst man diese Museen einfach auf? Ich habe da keine Antwort drauf. Aber viele Studien, die sich mit der Herkunft dieser kolonialen Güter beschäftigen, die schaffen es nicht oder nur marginal, die Perspektive der Enteigneten und ihrer Nachfahren einzubringen. Das ist auch für den Fall Samori schwierig. Ist uns vielleicht auch in diesem Podcast nur ansatzweise gelungen, wenn überhaupt. Und es gibt so einen Bericht der Initiative Open Restitution Africa von 2022 und dieser Bericht sagt, nur einer von 24 Autoren oder Autorinnen, die sich mit der Rückgabe des afrikanischen Kulturerbes befassen, ist tatsächlich Afrikanerin. Hm. Also die Frage ist, wer bestimmt eigentlich die Debatte, die Diskussion darüber, auch heute noch? Und warum ist das so? Ich bin zwar nicht der Meinung, dass man afrikanischer Herkunft sein muss, um mitzureden, aber es ist dennoch irgendwie eine Frage der Perspektivenvielfalt, die sich hier aufdrängt, wenn wir über diese Dinge sprechen. Und wirklich abschließend, ich meine, im Fall von Samoris Schatz oder diesen ganzen Kulturgütern ist es natürlich auch schwierig zu sagen, wir geben das zurück. Also wem geben wir das überhaupt? Sein Reich erstreckte sich über heute mehrere Staaten. Also wem müsste man diese Güter überhaupt übergeben? Mhm. Also das wirft dann auch gleich noch die Frage nach den kolonialen Grenzen auf, die Afrika von den Europäern geerbt hat. Und es geht ja dann auch darum, diese Güter in ihren ursprünglichen Kontext zu reintegrieren. Also vielleicht auch eine gesellschaftliche Aneignung zu ermöglichen, die nicht in einem Museum stattfinden muss. Und ich glaube, da gibt es noch ganz viele Widerstände zu überwinden, auch in Europa. Insofern loslassen, Dinge weggeben. Warum haben wir Angst davor? Und warum sollten wir das Recht haben, darüber zu entscheiden, was mit diesen Objekten eigentlich passieren soll?
Große Fragen, ja, auf die wir hier jetzt auch nicht alle eine Antwort geben können.
Auch wir wissen nicht auf alles eine Antwort.
Genau, aber
zum Glück
auf einiges schon. Ich habe nämlich heute sehr viel gelernt über den Schatz von Samori Touré, über den Kontext dieser kolonialen Raubzüge, über die Art und Weise, wie so viel Kulturgut in europäische Museen und Sammlungen gekommen ist. Danke an dieser Stelle, Mirko. Wir hoffen, es hat euch auch Spaß gemacht. Ihr habt was gelernt dabei. Und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. In 2 Wochen. Kommt gut durch den Winter. Wir hören uns wieder. Bye bye.
Bis bald. Macht's gut.